Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo ihr Lieben, ihr habt hoffentlich unsere letzte Mutmachgeschichte von Julia gehört und weil es hier so schön war, bin ich einfach gleich auf meinem Platz hier im Zimmer der Kontaktschwestern sitzen geblieben und führe gleich im Anschluss das Interview mit Julias Kollegin Josephine Stabel. Nee, ist natürlich Quatsch. Also, dass ich hier nochmal sitze und heute das Interview mit Josephine führe, überhaupt nichts damit zu tun, dass es hier so nett ist, also auch, aber vielmehr damit, dass Josephine uns in ihrer Funktion als Kontaktschwester jede Menge Fragen dazu beantworten kann, wo und wie wir als Eltern und Angehörige herzkranker Kinder Unterstützung bekommen können. Und zwar sowohl finanziell wie auch praktisch, psychologisch, organisatorisch. Und auch Josephine hat einen ganz besonderen Hintergrund, nämlich hat auch sie ein Kind mit einem angeborenen Herzfehler und kann deswegen auch aus dieser Perspektive ganz viel von ihrer persönlichen Erfahrung berichten. Hallo liebe Josephine, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Hallo, sehr gerne. Freut mich hier zu sein.
Mich auch. Josephine, wir haben letztes Mal schon ein bisschen von Julia gehört, was ihr als Kontaktschwestern hier macht. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen vertiefen, inwiefern ihr die Familien hier auch beratet rund um Unterstützungsangebote?
Also im Prinzip sind wir mit die Ersten, die die Eltern hier kennenlernen, sobald sie ins Haus kommen. Da probieren wir zu schauen, wohnen sie in München oder kommen sie von weiter her, damit wir das regeln können mit dem Ronald McDonald House, weil wir dafür verantwortlich sind, dass die Eltern da untergebracht werden und eben auch schauen, dass wir mit den An- und Abreisezeiten, dass das einigermaßen passt. Und dann schauen wir auch gleich als Erstes, ich bin auch Stillberatung hier im Haus, dann schaue ich schon, ob die Mama eine Milchpumpe, ein Rezept dabei hat und dann berate ich sie auch schon, weil das Abpumpmanagement sollte man ja so früh wie möglich richtig gut starten und dann probieren wir, dass wir es gleich auf den Weg bringen. Oder ich probiere auch mit denen zusammen dann die Milchpumpe zu organisieren, falls sie keine hat. Und ansonsten schauen wir halt, was sie sonst so brauchen. Ne? Braucht der Papa eine Krankschreibung, dann schauen wir, ob wir ihn hier in der Nähe einen Hausarzt vermitteln, wenn sie von weiter her kommen. Braucht er was für den Arbeitgeber? Ansonsten, wenn es pränatal nicht bekannt ist, dann sind die Eltern ja erstmal im Schock tatsächlich. Und dann probieren wir erstmal, sie so ein bisschen wieder zu sortieren und zu regeln, was sie gerade brauchen und wo man sie unterstützen kann. Da geht es halt auch wieder, gibt es zum Beispiel Geschwisterkinder, was können wir da machen? Haben die eine Unterbringung oder wie können die Eltern das hier vor Ort regeln mit den Geschwisterkindern? Wir haben ja zum Beispiel auch die Anna, das ist unsere Ergotherapeutin, wenn es geht, probiert sie mit die Kinder ein bisschen zu betreuen, damit die Eltern gemeinsam auf die Intensivstation können. Oder bleibt der Vater zu Hause und es gibt ein Geschwisterkind und er kann zum Beispiel Hausarzthilfe über die Krankenkasse machen. Das sind auch Möglichkeiten, die wir mit anbieten können.
Also das heißt, ihr regelt quasi das ganze Organisatorische rund um den Krankenhausaufenthalt.
Genau.
Aber auch danach?
Auch danach.
Okay. Gehen wir mal vielleicht so peu à peu durch. Ja. Also wenn die Eltern zu euch kommen, was würdest du sagen, wie viele sind schon so gesettelt, dass sie von der Diagnose wissen und hier ankommen und quasi schon so ein bisschen vorbereitet sind und wie viele kommen tatsächlich völlig aufgelöst und weil sie davon erfahren haben nach der Geburt?
Tatsächlich kommen auch die meisten, die es schon pränatal wissen, total aufgelöst hierher. Es gibt ganz wenige, die super organisiert sind, die ihre Listen haben, was sie alles von uns brauchen. Aber das ist vielleicht eine von zehn.
Okay.
Alle anderen sind tatsächlich einfach nach der Geburt mit den Hormonen und dann liegt ihr Baby auf Intensivstation. Das kann man sich einfach auch, wenn man das vorher weiß, nicht vorstellen, was da über einen drüber kommt, was für Gefühle.
Mhm.
Das ist einfach eine ganz andere Situation dann.
Mhm.
Und ich glaube, da kann man oft die, die es pränatal wissen und auch die es nicht wissen und erst nach der Geburt den Herzfehler erfahren, gar nicht unterscheiden, weil es eigentlich fast immer gleich ist. Die sind einfach extrem geschockt.
Okay.
Und oft in so einer Starre erstmal. Ja. Und wenn sie aus diesem Klarmodus raus sind, Klarkommen-Modus, dann geht es in diesen Funktionsmodus.
Mhm. Und das heißt, was ist so euer erster Ansatz? Also wenn ich mich zurückerinnere, war es, glaube ich, bei uns so, ich war schon auf intensiv drüben und dann kamen die Kontaktschwestern und haben uns quasi einen Platz in Ronald McDonalds Haus gefunden.
Genau, das ist so das Erste meistens. Mhm. Also wir stellen uns vor und dann gibt es erstmal tatsächlich, weil das das Wichtigste ist, dass man eben weiß, wo man schläft. Also je nachdem, welche Uhrzeit natürlich auch ist, wenn man jetzt... Manchmal ist es erst 17 Uhr und wir wissen nicht, dass jemand kommt. Dann müssen wir gucken, dass wir zum Beispiel, wenn es irgendwie geht, ein Bett zur Not auf der 3-1 bekommen für die Eltern. Also, dass sie eben nicht nochmal nach Hause fahren müssen.
3-1 ist die
Normalstation. Mhm. Genau. Weil da haben wir leider aufgrund des Personalmangels meistens 1-2 Zimmer frei und da können wir auch einfach mal eine Nacht Eltern unterbringen, wenn es gar nicht anders geht. Mhm. Und dann schauen wir wirklich, wie es den Eltern geht. Also meistens hilft es ihnen ja einfach, drüber zu reden. Wie war die Geburt? Wie haben sie das empfunden, die ersten Stunden? Durften sie ihr Kind nochmal halten? Das macht ja auch ganz viel aus. Oder wurde es gleich weggenommen, was ja auch oft passiert. Und sie sehen ihr Kind dann, gerade die Mamas nach Kaiserschnitt, sehen ihr Kind das erste Mal nach 2 oder 3 Tagen. Das ist ja auch eine total schwierige Situation, ne?
Ja.
Dann geht es ihnen selber oft nicht gut. Sie kommen im Rollstuhl bei uns oben auf Intensivstation an, sind eigentlich total geschwächt, haben Schmerzen und sitzen dann am Bett ihres Kindes, was vielleicht im schlimmsten Fall schon die erste OP hinter sich hat. Ich meine, das sind Gefühle, die auf einen einprasseln, das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen. Und dann ist es ganz gut, wenn man einfach da ist und vielleicht auch schweigt oder einfach nur ihnen zuhört.
Ja.
Viel mehr ist es manchmal gar nicht.
Okay. Und wann ist dann so der Punkt... Ja, ich fühle mich da gerade wieder total zurückversetzt irgendwie. Wann ist denn so der Punkt, dass man oder dass die Eltern dann so aufnahmefähig sind für alles, was dann ihnen quasi unmittelbar das Leben erleichtert? Ich könnte mir vorstellen, es macht wahrscheinlich auch einen Unterschied, ob es Geschwisterkinder gibt, ob man einfach so, sage ich jetzt mal, funktionieren muss, damit es weiterläuft oder ob man in dieser kleinen Blase erstmal bleiben kann hier so.
Genau, also Eltern mit Geschwisterkindern müssen schneller funktionieren, zumindest ein Teil von denen. Da kommt es drauf an, haben die ein gutes Umfeld? Gibt es Oma und Opa, wo die Geschwisterkinder erstmal untergebracht werden? Im besten Falle funktioniert das, dann können beide Eltern da sein. Und dann haben wir meistens so, dass einer von beiden der ist, der organisiert und funktioniert und dann haben wir den Emotionalen. Und das ist unterschiedlich, das kann man gar nicht sagen, ist es die Frau, ist es der Mann. Ja? Das ist wirklich immer, immer anders.
Okay. Was wären dann so die ersten Schritte, dass man sagt, okay, also das können wir euch anbieten, dass euch vielleicht diese Zeit hier so ein bisschen leichter macht? Finanziell, mit Unterstützungsangeboten, was habt ihr da so in eurem Portfolio?
Also es kommt natürlich auf den Herzfehler immer an, das ist ganz wichtig. Bei den schweren Herzfehlern gibt es halt immer eine Mutterschutzverlängerung, das heißt schon mal, dass es von 8 auf 12 Wochen verlängert wird. Das heißt leider nicht mehr Zeit für die Familien, sondern 4 Wochen mehr Geld. Aber die meisten sind schon darüber ganz froh, weil man ja immer nicht weiß, wie sieht es denn aus in einem Jahr überhaupt. Hm. Ich glaube, sind alle froh über so ein kleines Gimmick. Das ist so das Erste, was wir machen. Dann schauen wir wirklich immer nach den Papas. Ne? Sind die krankgeschrieben? Haben die Urlaub genommen? Sind die in Elternzeit? Oder muss man wirklich eine Haushaltshilfe organisieren, damit Geld in die Familie reinkommt? Dann schauen wir, das lassen wir, also staatliche Unterstützung gibt es ja leider nicht so viele, da gibt es ja wirklich nur auch da einen Pflegegrad, Landespflegegeld, Schwerbehindertenausweis, wobei Schwerbehindertenausweis natürlich kein Geld jeden Monat gibt, sondern nur eine Steuererleichterung dann bei der Steuererklärung. Aber das probieren wir tatsächlich erst so kurz vor Entlassung zu machen, weil das einfach in diesen Akutphasen hat das gar keinen Platz. Mhm. Und oft macht das gar keinen Sinn, das anzusprechen. Es sei denn, wir haben ja die Eltern, die total gut vorbereitet sind und wissen, was ihnen zusteht. Dann machen wir das früher. Aber sonst schauen wir auch da, wann ist der richtige Zeitpunkt. Wann sind die Eltern aufnahmefähig für sowas auch?
Das heißt, ihr schaut dann wirklich auch von Familie zu Familie, von Tag zu Tag, wann hat was Platz? Also es gibt da jetzt kein Prozedere in dem Sinne.
Überhaupt nicht. Also wir machen das echt individuell. Weil, das haben wir jetzt einfach gelernt, ist jeder anders. Und manche haben relativ schnell dafür einen Kopf und manche Wochen gar nicht. Und dann brauche ich mit sowas nicht anzufangen.
Gibt es denn gerade für Kinder, jetzt hattest du schon angesprochen, also eine Haushaltshilfe, die macht nur den Haushalt oder die kümmern sich auch um Kinder oder wie läuft das?
Das kommt immer drauf an. Im besten Falle ist tatsächlich oft so, dass der Papa die Haushaltshilfe macht. Also dass der Papa quasi von der Arbeit freigestellt wird und dann von der Krankenkasse Geld bekommt, damit er eben den Haushalt führt und das Kind, was schon im Haushalt sein muss, versorgt.
Ah, okay, das kannte ich gar nicht.
Genau. Das ist halt eine finanzielle Unterstützung, das ist halt leichter. Viele Papas tun sich schwer, sich krank schreiben zu lassen zum Beispiel. Und dann ist die Alternative der Haushaltshilfe immer ganz gut, weil damit kommen sie ganz gut klar. Und das Haushaltshilfe kann man quasi auch im Ronald McDonald Haus sein. Das muss man nicht zu Hause machen.
Okay. Spannend. Ja. Das heißt, man beantragt dann bei der Krankenkasse einfach, keine Ahnung, wir sind in einer familiären Ausnahmesituation. Genau. Mutter muss auf Intensiv sein, wir haben niemanden für unser Kind, wir brauchen eine Haushaltshilfe und das übernimmt mein Mann und dafür kriegt er dann Geld von der Krankenkasse für diese Zeit.
Genau. Okay.
Kann man das unbegrenzt lange machen, oder?
Leider nicht. Ich glaube, es sind immer erst mal 2 Wochen und dann muss man es nochmal verlängern. Aber da braucht man meistens auch ein Schreiben von uns, was ja immer kein Problem ist. Oder wir setzen uns auch nochmal mit den Krankenkassen in Verbindung. Da müssen wir immer, auch da muss man individuell schauen, weil auch jede Krankenkasse anders ist natürlich.
Okay.
Das kommt leider auch dazu. Aber man kann, das kann auch die Oma machen. Wir haben welche, da kommt, also wir hatten jetzt eine Familie zum Beispiel, da hat es eine Freundin gemacht, weil eben die Geschwisterkinder zu Hause geblieben sind und der Papa ist gependelt, die Mama war hier vor Ort. Und da hat sich quasi die Freundin dann um die Kinder zu Hause gekümmert und um den Haushalt. Weil es natürlich schwierig ist, mal eben jemanden zu bekommen, der dann den Haushalt mal eben schmeißt. Das ist ja fast unmöglich. Auch das ist mittlerweile total schwierig geworden.
Ja, das und auch für die Kinder stelle ich es mir tatsächlich auch schwierig vor. Ne? Ist ja irgendwie auch für die eine Ausnahmesituation, Mama und Papa nicht da und das Geschwisterkind krank und dann kommt da irgendjemand Fremdes und übernimmt den Alltag so.
Ja, deswegen raten wir eher, dass es bitte jemand ist, der tatsächlich aus dem Umkreis kommt, die Kinder auch kennen.
Okay, und Geschwisterkinder, also das Ronald McDonald House, das ist quasi, dass wir es jetzt nochmal erklären für alle, die es noch nicht gehört haben. Das ist hier direkt angrenzend am Herzzentrum. Gibt es, glaube ich, auch in vielen großen Kliniken, Herzzentren und
genau,
so.
Genau, in fast allen Herzzentren deutschlandweit. In München gibt es ja sogar 2. Genau, ich glaube, es sind 25 deutschlandweit.
Genau, und das ist immer, also wenn das Kind quasi länger stationär ist, dann kann man als Eltern dorthin, wenn man weiter weg wohnt.
Mittlerweile nicht mehr.
Nein.
Nein, wir machen das mittlerweile tatsächlich anders. Wir haben ja nicht mehr ganz so viele Patienten, sodass wir nicht mehr so rumschachern müssen. Wir probieren sogar zum Teil, dass die Münchner Familien, die länger als eine halbe Stunde hier weg wohnen, wenn es eine große OP ist, dass sie einfach ins Ronald McDonald House einziehen, wenn sie das möchten, weil es einfach wichtig ist, dass sie schnell hier sind. Und wir machen auch mittlerweile ganz viel ambulante Herzkatheter, da wohnen die Eltern oft im Ronald McDonald House oder auch Ambulanztermine, kommen viele Patienten aus Südtirol oder so, die dürfen alle mittlerweile im Ronald McDonald House übernachten.
Okay.
Also wir probieren das schon, den Familien so einfach wie möglich zu machen.
Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern. Wir wohnen so eine halbe Stunde weg von hier und uns wurde es damals auch angeboten, ja. Genau. Und da dürfen auch Geschwisterkinder mitwohnen oder ist das jetzt explizit für die Eltern, die halt die ganze Zeit hier sein müssen?
Nein, es dürfen auch die Geschwisterkinder mit da wohnen. Es gibt ja immer ein Doppelbett, ein Ausziehcouch und es gibt auch extra Kinderbetten. Mhm. Genau. Also wir hatten, glaube ich, das höchste waren, glaube ich, 4 Geschwister, die mit da übernachtet haben.
Wow.
Weil es gibt immer nur ein Apartment pro Familie.
Okay, also das heißt, dann ist die Familie hier, es ist schon mal so, sage ich jetzt mal, die ersten 2 Wochen laufen jetzt so, dann hat man sich so ein Stück weit gesettelt, hat wahrscheinlich so ein bisschen das verarbeiten können, dass der Start ein bisschen schwierig ist, hat sich hier so auf Station eingefunden. Genau, was gibt es da noch für Angebote darüber hinaus? Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Also du hattest das jetzt gerade schon angesprochen, in Richtung Schwerbehindertenausweis oder Pflegegrad kommt der erst ein bisschen später, so Richtung Entlastung. Gibt es dazwischen noch irgendwas mit Therapien oder mit Unterstützungsangeboten für die Familien?
Also wir haben hier tatsächlich unsere Psychologin, die Frau Kux, die probiert auch aufsuchend zu arbeiten. Dann haben wir eine Musiktherapeutin, die sowohl mit den Kindern als auch mit den Eltern arbeitet, das sehr gut funktioniert. Dann macht auch unsere Musiktherapeutin macht immer dienstags so eine Entspannung für Eltern, wer mitmachen möchte. Ansonsten, wir sind auch immer da natürlich für Gespräche oder was auch immer geregelt werden muss. Passiert ja auch immer mal wieder. Genau, sonst haben wir gar nicht so viel mehr Angebote.
Okay. Und dann geht es Richtung Entlassung. Da kann ich mich noch dran erinnern, da hatten wir dann richtig so einen Termin zur Sozialberatung. Ich konnte mir da erstmal gar nichts drunter vorstellen. Genau, was passiert denn in diesem Gespräch?
Genau, die Sozialberatung, das ist jetzt mittlerweile die Frau Queen. Es gibt auch keine festen Termine mehr, sondern sie kommt tatsächlich ins Zimmer, wenn wir das quasi dann organisiert haben und angemeldet haben. Und dann schauen wir quasi auch da wieder, welcher Herzfehler ist und was bekommt man überhaupt, was macht Sinn. Weil es ist gerade extrem schwierig, überhaupt für ein Baby zum Beispiel einen Pflegekreis zu bekommen.
Weil?
Weil die total belastet sind und Babys ja quasi, wenn sie nicht eine Magensonde haben und 1000 Arzttermine, ist es wirklich extrem schwierig, überhaupt einen Pflegekreis zu bekommen, aufgrund des Herzfehlers. Haben wir noch eine zusätzliche Diagnose, wird es natürlich wieder viel leichter.
Das heißt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie geht das Kind nach Hause? Hat man einen Monitor? Genau. Hat man noch eine Sonde dran und so weiter? Aber wenn das Kind so einigermaßen fit ist, sagt man, Babys sind halt immer ein Betreuungsaufwand.
Und so ist es. Okay. Also wenn man da nicht 5 Therapien in der Woche hat, dann brauchen wir es eigentlich gar nicht probieren. Dann raten wir eher dazu, dass man zum Beispiel ins SPZ die Kinder anbindet und da nochmal auf einen Befund abwartet. Und wenn da nochmal was Auffälliges dazukommt, dass man dann einen Pflegegrad beantragt.
Sagen wir vielleicht einmal noch ganz kurz, SPZ ist Sozialpädiatrisches Zentrum. Die sind oft an großen Kliniken angeschlossen und da werden Kinder dann aus verschiedenen Disziplinen, Fachrichtungen ganzheitlich angeschaut und man guckt einfach, wie hat sich das Kind entwickelt.
Genau. Weil dann hat man quasi 2 Diagnosen, den Herzfehler und zum Beispiel was Neurologisches. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man einen Pflegegrad bekommt.
Macht es denn generell Sinn, alle Kinder in einem gewissen Alter mal im SPZ vorzustellen?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall alle, die mehr als eine OP hatten. Schadet nichts, also eine Herz-Lungen-Maschine. Bei schwierigen Verläufen auf jeden Fall, also Reanimationen, solche Sachen, sollte man immer ins SPZ gehen. Das binden wir auch meistens an. Also wir können sie nicht direkt anbinden, aber wir drucken schon mal die Anmeldeformulare aus, damit die Eltern das hier schon mal ausfüllen. Und dann müssen sie es ja leider vom Kinderarzt unterschreiben lassen. Auch das können wir nicht auf den Weg bringen. Das probieren wir auf jeden Fall. Also ich rate es eigentlich schon. Weil, also wir persönlich waren leider viel zu spät da, weil wir überhaupt nicht ernst genommen worden sind. Und es wäre gut gewesen, wenn wir früher da gewesen wären.
Weil auch die Wartezeiten sehr lang sind.
Genau, tatsächlich. Und man kriegt nicht einfach so einen Wunschtermin, sondern man muss tatsächlich das Anmeldeformular ausfüllen und kriegt dann einen Termin von den SPZs zugeschickt. Was wir auch den Familien raten, mit schweren Herzfehlern, mit schweren Verläufen, ist auch immer noch eine zusätzliche Anbindung an die Frühförderstelle. Da werden die Kinder tatsächlich bis zum 6. Lebensjahr begleitet, ist ja meistens vom Bezirk finanziert. Das heißt, man muss sich nicht immer drum kümmern, habe ich jetzt wieder ein neues Logopädie-Rezept, habe ich ein neues Ergotherapie-Rezept. Im besten Fall kommen die in die Kindereinrichtungen, was für die Eltern natürlich extrem entlastend ist. Oder es gibt auch sogar Einrichtungen von den Frühförderstellen, Kindergärten meistens. Kinderkrippe nicht, aber Kindergärten meistens schon. Und auch da können die Eltern sich psychologisch beraten lassen zum Beispiel.
Das würdest du zusätzlich empfehlen oder stattdessen?
Nee, beides. Weil eben Frühförderstelle bis zum 6. Lebensjahr, SPZ bis zum 18. Lebensjahr.
Okay, alles klar. Das heißt, wenn die Eltern hier rausgehen, sollten sie im Hinterkopf haben, so mit einem Jahr oder was, melden wir uns mal beim SPZ oder wir sollten gucken, dass wir den Termin so um den ersten Geburtstag rumbekommen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, recht viel früher macht wahrscheinlich keinen Sinn, ne? Nee. Weil man muss ja auch erstmal gucken, wie entwickelt sich das Kind. Genau, was wäre da so der zeitliche Rahmen, wo du sagen würdest, da macht es Sinn, da mal drauf zu gucken?
Also ich würde sagen, nach einem Jahr. Auf jeden Fall, es sei denn, es war wirklich eine Reanimation oder sowas, dann natürlich wirklich zeitnah. Oder eben eine Thrombose im Kopf. So Sachen passieren auch nach einer Herz-Lungen-Maschine. Würde ich immer raten, eher so schnell wie möglich mich ans SPZ zu wenden. Frühförderstelle kann man schon früher anfangen, weil man hat ja nach der Herz-OP, schadet es auch nicht zum Beispiel eine Physiotherapie gleich zu machen. Ne? Also gerade im Wachstum mit der Narbe, das sind ja doch, gehen oft Kinder in die Schonhaltung und da kann man sich relativ früh anbinden lassen.
Wie sieht es da aus mit Plätzen?
Geht auch so. Aber mit einem Herzkind meistens ganz gut.
Okay. Alles klar. Und dann, wenn dann dort Auffälligkeiten entstehen, dann hattest du gesagt, dann wäre es sinnvoll, da dann einen Pflegegrad zu beantragen. Ja. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass man mit seiner Krankenkasse, geht mittlerweile ja alles online, man kann ihn tatsächlich die Erstbeantragung sind auch nur 2 bis 3 Seiten, kommt auch wieder auf die Krankenkasse an, meistens online erstmal, da ist gar nicht viel drin, da ist quasi nur der Name des Patienten, ob man die Pflege selber übernimmt oder einen Pflegedienst und dann schickt man das weg und dann kriegt man wieder Post von der Krankenkasse und dann kommt ein sehr umfangreiches Formular. Wo man auch denkt, also es sind leider immer Formulare für Erwachsene, das darf man immer nicht vergessen, das ist echt, es gibt immer noch, also in Baden-Württemberg ist mittlerweile auch welche für Kinder, in Bayern leider nicht. Die sind echt schwierig auszufüllen und weil es ist halt ein Baby, was soll man da sagen, ja? Natürlich brauchst du Hilfe beim Essen, beim Anziehen, beim Laufen, ja, erstmal. Mhm. Und da entscheidet der Pflegegrad wirklich dann auch die Therapien oft und die Ernährungssituation, solche Sachen.
In welchen Fällen macht es Sinn, also das zu beantragen? Das ist quasi eine rein finanzielle Unterstützung, richtig?
Genau. Also nicht nur finanziell tatsächlich. Also ab Pflegegrad 2 kriegt man eben, weiß jetzt nicht genau, wie der Betrag ist, muss ich jetzt nachschauen. Auf jeden Fall kriegt man eben diesen festen monatlichen Betrag plus Verhinderungspflege plus Entlastungspflege. Also man kriegt Hilfsmittel und man kann quasi auch jemanden die Betreuung übernehmen lassen von seinem Kind und darf das über die Krankenkasse abrechnen. Und das wird, glaube ich, ab Juni ist der Betrag relativ hoch, sind, glaube ich, über 3.000 Euro im Jahr.
Das heißt ein Babysitter oder sowas?
Ja, oder die Oma.
Okay.
Zum Beispiel.
Alles klar.
Oder eben auch, wenn es schwerer ist, kann es auch eine Kurzzeitpflege sein. Na, darum geht es ja auch.
Mhm. Okay, und also es macht quasi immer dann Sinn, wenn man sagt, mein Kind ist so eingeschränkt, dass es für mich einen Mehraufwand bedeutet, dieses Kind zu pflegen, zu betreuen und so weiter. Und es ist mehr Aufwand als bei anderen gleichaltrigen Kindern. So, jetzt ist es ja manchmal für einen selbst schwer zu beurteilen, gerade wenn man nur ein Kind hat. Ja. Und weil ja auch alle Kinder so ein bisschen anders sind. Was wären denn da so die Kriterien, wo du sagst, in den und den Fällen würde ich mir das schon gut überlegen und wo kann man es vielleicht auch echt einfach sein lassen, weil es wahrscheinlich nicht so ausreichend ist.
Also ich würde immer sagen, wenn ein Kind mit Magensonde nach Hause geht und der Ernährungszustand eben schon auch eher im Untergewicht ist, wo man einfach genau drauf schauen muss, dass das Kind auch zunimmt. Wenn es mit der Motorik laufen und so extrem hinterher ist, aber da sind wir wieder beim SPZ oder bei der Frühförderstelle, das ist immer gut, wenn man da halt eben schon einen Arztbrief hat für die Befundung. Viele Medikamente, wobei das ist auch schwierig, das kommt immer drauf an, was es für Medikamente sind. Wir haben ja zum Teil wirklich auch Kinder, die Blutverdünner nehmen, die jeden Tag getestet werden müssen. Da sollte man es auf jeden Fall auch beantragen, weil man muss ja auch darauf achten, wie viel gibt man. Wenn das Kind stürzt, muss man vielleicht auch schnell mal ins Krankenhaus gehen. Dann natürlich bei den vielen Therapien und auch Arztterminen natürlich. Das wird ja alles mit reinberechnet bei den Kindern, eben bei der Beantragung. Aber das sind tatsächlich mittlerweile wirklich nur noch die richtig krassen Herzfehler.
Und später, wenn jetzt mein Kind 2, 3 ist und so weiter und man sagt, man hat hier jetzt mal, also ne, das Kind entwickelt sich so weit okay, hat vielleicht mal eine kleine Verzögerung, ist jetzt nicht unter den allerersten, die laufen und sprechen und so, aber kommt ganz gut klar und hat aber, sage ich jetzt mal, Ergotherapie und Logopädie und irgendwie genau die kardiologischen Termine und man ist öfter mal beim Kinderarzt, weil es vielleicht auch öfter krank ist und so. Sind das dann Gründe oder sagst du, naja, es ist halt so, es kann einem mit jedem Kind irgendwie passieren. Also was ist, sind vielleicht auch so, vielleicht auch aus deiner persönlichen Erfahrung, Tipps für die Antragstellung? Also ist es eher so ein Bauchgefühl von, da könnte vielleicht was sein, lass mal gucken oder schon so ein sehr deutliches, nee, das ist einfach wirklich, mein Kind ist krank.
Also ich glaube, wenn man selber das Gefühl hat, das ist echt viel, was ich hier leisten muss und man hat wirklich diese Termine, ich kenne es selber, also wenn man dann irgendwie 2-mal die Woche bei irgendwelchen Therapien ist und dann hat man noch jede Woche irgendwie einen Arzttermin und manchmal die Woche sind es auch 2 Arzttermine und im besten Fall hat man dann irgendwann halt noch eine Zusatzdiagnose. Also wirklich nur mit einem Herzfehler ist es wirklich schwierig. Man braucht fast einen Gendefekt, ein Syndrom, irgendwas Zusätzliches. Es ist wirklich schwierig geworden.
Und dann entscheidet wahrscheinlich auch eher der Besuchstermin als jetzt wirklich der Antrag an sich.
Tatsächlich. Der Besuchstermin ist ganz wichtig.
Ja. Okay. Was passiert da?
Was passiert da? Also man muss seine kompletten Unterlagen da haben. Also alle Arztbriefe, obwohl man die vorher schon alle mitgeschickt hat natürlich mit den Anträgen. Sehr klar. Muss man trotzdem vorlegen und dann werden die durchgegangen nochmal. Die wollen das Kind sehen. Im besten Fall auch mit dem sprechen. Und dann sind das meistens Menschen, die nur erwachsene und alte Menschen beurteilen in der Regel. Das ist natürlich schwierig dann, wenn dann so ein Kind vor denen sitzt.
Ja, vor allen Dingen, also nicht jede Situation lässt sich ja so replizieren, ne? Dass man sagt, jetzt willst du deine Medikamente nicht nehmen?
Genau. Und so. Genau. Ne? Und hätte jetzt keine Lust irgendwie.
Ja, oder das kann sich nicht alleine anziehen und dann kann man ja nicht dem Kind einfach einen Berg Klamotten hinwerfen und sagen, so zeig mal, wie du dich nicht anziehen kannst. Oder?
Genau, das macht man auch nicht. Ne? Aber da, also da gibt es auch ganz schlimme Erfahrungen, haben die Eltern auch zum Teil schon hier gehabt. Also wirklich, wo es sehr negativ behaftet war und wo Fragen gestellt worden sind, die einfach nicht okay waren. Ich glaube, da muss man echt auch Glück haben mit den Beratern, die ins Haus kommen. Wir hatten damals Glück, aber weiß man immer nicht.
Okay, also wenn ich es mal so zusammenfasse, muss man sich gut überlegen, ob man diesen Schritt gehen möchte. Er ist auf jeden Fall ein eher schwieriger und jetzt mit einem reinen Herzfehler und einem Kind, das im Alltag soweit ganz okay klarkommt, sind die Erfolgsaussichten auch nicht wahnsinnig groß.
Genau, tatsächlich ist es so, muss man leider sagen.
Okay. Wie ist es denn, jetzt hatten wir es gerade schon angesprochen, die Kinder mit einem Syndrom, mit einem Gendefekt und so weiter. Gibt es für die noch sowohl in der Entlassungsphase im ersten Lebensjahr als auch darüber hinaus vielleicht noch Aspekte, die man beachten sollte, wo man irgendwie vielleicht nochmal draufschauen lassen sollte oder wo es vielleicht auch nochmal spezielle Unterstützungsangebote gibt?
Genau, also wir haben ja viele Kinder mit Herzfehler haben eben auch ein Syndrom oder es steckt noch ein Gendefekt da drin. Die werden auf jeden Fall ans SPZ angebunden, ganz wichtig. Und da kann man tatsächlich auch da macht es auch Sinn, gleich im Krankenhaus eben den Pflegegrad zu beantragen. Was man nicht vergessen darf, wenn man Pflegegrad 2 hat, kriegt man auch Landespflegegeld. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Das darf man auch noch beantragen. Das wird immer im Oktober ausgezahlt. Das sind 1.000 Euro. Okay. Aktuell noch. Der Herr Söder will es leider auf 500 reduzieren, aber aktuell sind es 1.000 Euro im Jahr.
Gibt es das deutschlandweit?
Nee, leider nur in Bayern.
Ah, okay.
Das ist nur in Bayern tatsächlich. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn man eben einen Pflegegrad hat, dass man auch die Pflegeberatung macht. Das vergessen bei uns leider auch ganz viele Eltern, sind dann ganz entsetzt und rufen an, die Krankenkasse hat uns das Pflegegeld gestrichen. Warum ist das so? Waren Sie bei der Pflegeberatung? Pflegeberatung? Nein.
Was ist das?
Das muss man tatsächlich ab Pflegegrad 2 einmal im halben Jahr muss man eine Beratung machen. Da muss man sich jemanden suchen von, es gibt entweder die Kinderpflegedienste machen das oder es gibt auch richtige Beratungsstellen, zum Teil auch von den Städten selber, wo quasi geschaut wird, wo man noch unterstützt werden kann beim Pflegegrad. Ob jetzt quasi hat man eben das Entlastungsgeld beantragt, die Verhinderungspflege. Genau, und die schicken dann quasi ihre Beurteilung, ob noch alles so passt, schicken die dann der Krankenkasse und dann wird es weiterfinanziert. Mhm. Und wenn man das nicht macht, wird es einfach nicht mehr ausgezahlt. Und auf Pflegegrad 4 muss man das sogar alle 3 Monate machen. Mhm. Und das steht aber eben nur in diesem, steht irgendwo auf irgendeiner Seite ganz klein da, dass man das machen muss.
Dann nochmal zurück zu den Syndromkindern. Also genau, SPZ auf jeden Fall.
Unbedingt, Frühförderstelle auch meistens unbedingt. Mhm. Und dann probieren wir tatsächlich, je nachdem, es gibt auch verschiedene Vereine, die Familien unterstützen, auch eben in der Antragstellung, was können sie für sich tun. Also wir haben oft Kinder mit einem DiGeorge-Syndrom, da gibt es eine deutschlandweite Organisation. Dann Marfan haben wir manchmal, aber ganz selten.
So die Wie wichtig ist so für Eltern generell der Austausch mit anderen Betroffenen? Was ist da so eure Einschätzung?
Ich glaube, da gibt es auch wieder alles. Es gibt Eltern, die haben überhaupt keine Lust drauf. Die sind froh, wenn sie im Ronald McDonald House ihre Türen sich zumachen und haben keine Lust drauf. Und ganz viele zehren total davon, dass sie einfach Leute kennenlernen hier, die in der gleichen Situation sind wie sie selber, bei denen sie verstanden werden, was ja auch oft draußen nicht so ist, weil dann wird ihnen erzählt, aber mein Kind hat auch eine Grippe. Und du denkst so, mein Kind kämpft gerade ums Überleben, okay. Mhm. Und es entstehen sehr, sehr enge Freundschaften tatsächlich.
Da gibt es ja auch super viele Selbsthilfegruppen, Vereine und so weiter. Also dann versucht ihr immer so die Eltern dahin zu überweisen, wo sie sich am ehesten finden können? Oder wie ist da so eure Vorgehensweise?
Die meisten finden sich hier eigentlich ganz gut selber, muss man sagen. Ansonsten schauen wir halt Bundesverband für Herzkinder gibt es ja oder die Jungherzen Bayern.
Und dann hatten wir schon angesprochen, einen Schwerbehindertenausweis.
Ja.
Was ist denn da, also du hattest jetzt schon gesagt, finanziell ist da nicht so groß was drin.
Nee.
Und so wie ich das damals verstanden habe, legt man quasi auch, also zumindest bei unserem Sohn war es jetzt so, weil der quasi ja einen Herzfehler hatte, der mit einer OP quasi korrigiert werden konnte und der als herzkorrigiert gilt als herzgesund. Man legt da quasi eher den Grundstock und dann kann man irgendwann, wenn nochmal was dazukommt oder so weiter, dann kann man den GdB quasi erhöhen, also genau, den Grad der Behinderung. Das ist wahrscheinlich nicht immer so, kommt auch auf den Herzfehler drauf an, aber genau, wie funktioniert das so generell mit dem Schwerbehindertenausweis?
Also auch da müssen wir auch mal schauen, was ist es für ein Herzfehler und dann können wir das von hier aus schon beantragen. Das macht ja auf jeden Fall Sinn.
Aber ja, tut's.
Tut's.
Okay,
also weil? Schadet nicht. Ich denke mir halt immer, was man hier gemacht hat, ist erledigt.
Nee, aber wozu nützt er einem überhaupt?
Ach so, ja, man hat halt eine Steuererleichterung, je nachdem, also ab 50% sind es meistens so 800 Euro ungefähr. Kennzeichen kriegen die wenigsten, also parken und so umsonst ist meistens nicht. Das muss man wirklich im Rollstuhl sitzen. Das haben ja die meisten jetzt genannt. Ja, wenn dann überhaupt erst im späteren Verlauf.
Ja, also für uns war es tatsächlich damals, wir haben keinen beantragt, weil wir uns dachten, also wir hätten, ne, damals hieß es so 30% und mit 30%, genau, da passiert ja noch gar nichts.
Nee, kriegt man nicht mal einen Ausweis.
Ja.
Kriegt man nur einen Brief. Und dann hat man auch die Steuererleichterung nicht. Das ist eben, ja, das Problem. Auch da geht es wieder nach den Prozenten.
Ja, genau. Deswegen, wir haben keinen beantragt. Es ist wahrscheinlich mit einem schwereren Herzfehler, der nicht zu korrigieren ist, auch noch mal ein Stück weit anders.
Ja.
Ne? Also genau, wir haben keinen beantragt, weil wir auch gesagt haben, oh, also wenn wir jetzt merken, da kommt noch was dazu, dann kann man es ja dann in einem Rutsch machen. Aber du würdest jetzt sagen, macht schon mal grundsätzlich Sinn, weil man sich einfach selber nicht drum kümmern muss, wenn ihr das macht so.
Ja, schade zumindest nicht.
Okay.
Also das denke ich mir. Ja. Ich habe es erst erfahren, da war, also mein Sohn ist jetzt 14 und ich habe vor 6 Jahren hier angefangen zu arbeiten und wir wussten von all dem gar nichts, dass uns das zusteht. Und ich war so, was? Okay. Und dann habe ich das erstmal alles beantragt, weil es war mir überhaupt nicht klar.
Mhm. Ja, sagt einem auch keiner, ne?
Nee. Also ich wusste von gar nichts, ich hätte Mutterschutzverlängerung haben können. Mein Gott, nee, hat uns keiner gesagt.
Na.
Also auch die familienorientierte Reha, wir wussten von all dem nichts.
Da kommen wir nachher nochmal drauf.
Ja, unbedingt.
Genau, also GdB, was sind so die Kinder, die hier rausgehen? Konzentrieren wir uns mal auf die komplexen Herzfehler. Ja. Ich glaube jetzt so, ne, mit so einem VSD oder so ist ja auch oft noch gar kein Aufenthalt hier nötig in den ersten Monaten. Und
kommt
so
auch darauf an tatsächlich,
okay,
wie die Ernährungssituation oft aussieht.
Okay.
Also viele VSDs nehmen ja nicht zu und deswegen müssen die relativ schnell operiert werden.
Okay.
Genau. Aber ich sag mal, ab mittelschwerer Herzfehler kann man schon von 50% bis 100%, also je nachdem.
Okay.
Also 100% natürlich wäre eher die halben Herzen zum Beispiel, da streben wir schon die 100% an.
Okay, gut. In dem Fall macht es dann natürlich auf jeden Fall Sinn, weil dann hat man ja auch ordentlich was dann davon.
Auf jeden Fall. Also bei denen immer.
Genau, und das würdet ihr auch machen. Ihr würdet dann die Anträge ausfüllen und quasi losschicken und so weiter. Das heißt, die Eltern müssten sich dann erstmal auch gar nicht so wahnsinnig viel damit befassen. Also sie würden das quasi dann so als Abschiedsgeschenk bekommen, wenn sie hier rausgehen.
Sie müssen uns schon ein bisschen helfen, weil Steuernummer und sowas wissen wir nicht. Also wir füllen es zusammen aus.
Okay, alles klar.
Und wir brauchen ja auch den endgültigen Arztbrief. Den haben wir manchmal nicht, wenn sie schon nach Hause gehen. Das heißt, wir füllen schon mal, was geht aus. Das sind die meisten Eltern schon heilfroh. Weil es kommt ja so viel auf einen zu, wenn man dann zu Hause ist. Also selbst mit einem kleineren Herzfehler, sind wir ehrlich, die Medikamente, diese Arzttermine und alles, was dann kommt, das reicht eh schon.
Ja.
Und deswegen probieren wir schon, dass wir so viel wie möglich, was möglich ist, probieren wir jetzt mal.
Dann gehen wir mal weiter genau auf die Zeit zu Hause. Was sind denn dann so Unterstützungsangebote für die erste Zeit, sage ich jetzt mal? Also, weiß ich nicht, normalerweise hat man eine Hebamme zu Hause.
Sollte man auch behalten, unbedingt, weil die Mama braucht auch jemanden.
Ja.
Für die Mama kommt die Hebamme und für das Kind am besten die Nachsorgeschwester. Das heißt leider immer noch Schwester.
Wer ist das?
Genau, also wir probieren die Familien tatsächlich an die bunten Kreise anzubinden. Die gibt es ja deutschlandweit.
100 Sekunden Herzwissen. Wenn Kinder schwer krank sind, zum Beispiel mit einem angeborenen Herzfehler, endet die Belastung nicht mit der Entlassung aus dem Krankenhaus. Genau hier setzen die bunten Kreise an. Das Modell stammt ursprünglich aus dem Kinderherzzentrum in St. Augustin und wurde inzwischen auf viele Regionen übertragen. Die Idee: Rund um das betroffene Kind wird ein bunter Kreis gebildet, bestehend aus ÄrztInnen, Pflegekräften, SozialarbeiterInnen, TherapeutInnen und natürlich der Familie. Ziel ist eine intensive, koordinierte Nachsorge direkt im häuslichen Umfeld. Die bunten Kreise bieten Hausbesuche, psychosoziale Begleitung und helfen Eltern dabei, den Alltag mit einem chronisch kranken Kind zu bewältigen. Medizinisch, emotional und organisatorisch. Gerade nach langen Klinikaufenthalten oder komplexen Operationen sind diese Übergänge oft heikel. Die bunten Kreise verhindern, dass Familien allein gelassen werden. Sie stärken, stützen und begleiten. Das ganzheitliche Nachsorgesystem soll perspektivisch flächendeckend in ganz Deutschland ausgebaut werden und somit allen Familien mit schwer und chronisch kranken oder frühgeborenen Kindern eine zuverlässige Unterstützung für die erste Zeit zu Hause bieten.
Wir haben auch Kinder aus ganz Bayern in der Regel. Und in München ist es dann entweder das ambulante Kinderhospiz, was die Kinder mit in die Nachsorge reinnimmt. Hat nichts mit Hospiz zu tun tatsächlich in unserem Fall, sondern da geht es wirklich nur um die Kinderkrankenschwester, die nach Hause kommt und die Familie ungefähr einmal die Woche besucht und auch telefonisch einfach in Kontakt bleibt, wenn irgendwas ist. Dass man so ein Backup hat. Und das kriegt man in der Regel, wir beantragen 18 Stunden ungefähr, genau, viel mehr. Und wenn es nötig ist, kann man das auch nochmal nachbeantragen.
Das ist deine Krankenschwester, die zu den Eltern, zu den Familien nach Hause kommt, auch Ahnung hat von den Herzfehlern und von den Umständen der Kinder. Also, ne, keine Ahnung, ob es jetzt eine Sauerstoffsättigung ist oder Narbenpflege und so weiter, die jetzt mit anderen Ärzten vielleicht oder aber auch vor allen Dingen Hebammen eher schwierig zu besprechen sind. Also all diese Themen kann man dort mit ansprechen und man hat dann so eine Zuhause-Nachsorge nochmal.
Genau. Die geht auch, wenn sein muss, nochmal auch mit zum Kardiologen, solche Sachen. Hilft einem bei Anträgen, ist im besten Falle tatsächlich auch beim Gespräch, wenn der MDK kommt dabei. Mhm. Schadet auch immer nicht tatsächlich, jemanden, der das einfach mehr kennt, dabei zu haben, weil man ist oft, als Eltern ist man total überrumpelt. Mhm. Ja, und auch wenn dann auch mal der erste Fieberschub zum Beispiel kommt, ist es auch ganz gut, wenn man jemanden hat, den man anruft, weil dann eben gerade bei den Herzkindern die Herzfrequenz relativ hoch geht. Wann gebe ich denn jetzt ein Zäpfchen? Gebe ich das eher früher oder warte ich, bis das Kind auf 40 hochfiebert, dann hat man einfach nochmal jemanden, mit dem man das besprechen kann. Das ist für viele einfach so eine Sicherheit. Weil man kommt ja aus so einer gefühlten Unsicherheit aus dem Krankenhaus. Ne? Man muss ja auch erstmal sich selber wieder finden und auch mit dem Kind klarkommen und schauen, auf was muss ich denn jetzt achten? Und selbst wenn das zweite Kind, das ist alles neu wieder. Ja. Weil es einfach ganz anders ist.
Total.
Und ich schaue noch auf die Narbe natürlich.
Gibt es sonst noch irgendwas? Du hattest jetzt noch angesprochen, die familienorientierte Reha. Die hatten wir jetzt auch immer mal wieder in Gesprächen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also das ist im Prinzip eine Reha-Einrichtung. Es gibt aktuell 3 in Deutschland, also nicht so viele. Da muss man als ganze Familie hinfahren oder darf als ganze Familie hinfahren. 3 bis 4 Wochen. Es gibt 2 im Schwarzwald und 1 in der Nähe von der Ostsee. Und da werden quasi Therapien für alle angeboten. Also, dass man eben auch diese Krankenhausaufenthalte verarbeiten kann. Und auch schaut, wo steht die Familie. Also, da wird auch nochmal geschaut, brauchen sie vielleicht doch jetzt einen Pflegegrad oder kann man eine Höhestufung beantragen, solche Sachen. Was kann man sonst noch zu Hause, wie kann man sie nochmal anders anbinden? Das machen die auf jeden Fall da vor Ort. Und da gibt es auch tatsächlich, wir haben ja auch viele junge Erwachsene, also ab 16 gibt es auch da die junge Reha zum Beispiel in Tannheim, da schicken wir unsere auch gerne hin, weil man eben manchmal auch je nach Herzfehler auch nicht weiß, welche Ausbildung ist denn die richtige für mich, ist man ja echt oft lost, ja auch als Eltern. Hm. Das ist, glaube ich, ganz gut und es gibt nicht so viele Beratungsstellen, was das angeht.
Das heißt, es macht dann, nee, eigentlich macht es nicht unmittelbar nach dem Krankenhausaufenthalt nur
geht
Sinn.
Geht auch gar nicht, leider. Die Wartezeiten sind ungefähr 2 Jahre aktuell.
Okay.
Es gibt keine Reha für Kinder direkt nach OPs oder Krankenhausaufenthalten. Zumindest nicht für Herzkinder. Mhm. Leider.
Okay. Das heißt, man guckt dann einfach, wenn man das Gefühl hat, das würde uns gut tun. Oder würdest du generell sagen, auch wenn ihr das Gefühl nicht habt, es tut euch auf jeden Fall gut?
Wir wollen ja gar nicht überreden, das tut wahrscheinlich allen prinzipiell gut und es ist auch gut, wenn man das bei uns schon quasi in die Wege leitet, weil es doch ganz schön kompliziert ist, so eine Reha zu beantragen.
Inwiefern?
Man braucht halt, also man muss natürlich immer schauen, wer übernimmt das, die Rentenversicherung oder die Krankenversicherung und durch die Wartezeit muss man es immer wieder neu beantragen, das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Und die Kinderärzte draußen, die das ja auch beantragen könnten, kennen sich meistens mit den Anträgen nicht aus, das macht es einfach viel komplizierter, das ist viel einfacher, wenn das einfach jemand macht, der das regelmäßig tut.
Dann gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das haben wir noch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das sollten wir vielleicht nochmal unbedingt machen, weil das geben wir auch immer gerne als Tipp mit. Oder wo du vielleicht auch persönlich sagst, das hätte mir mal jemand früher sagen können.
Gute Frage. Also ich glaube, ich hätte schon vorher gerne gewusst, dass es doch immer ein ganz schöner Kampf ist mit so einem Herzkind. Auch weil man das gar nicht glaubt.
Ja.
Und zwar auf vielen Ebenen.
Magst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja. Also unser Start war schon sehr schwierig, wo mir keiner geglaubt hat, dass mein Kind nicht gesund ist. Und es hat sehr lange gedauert, bis man den Herzfehler überhaupt erkannt hat. Und dann war es fast zu spät. Es ist nochmal alles gut gegangen, Gott sei Dank. Aber auch dann waren wir auf der Normalstation und mein Sohn hat auf einmal ganz schlimme Rhythmusprobleme gehabt. Und ich bin gelernte Krankenschwester. Ich habe sehr lange auf einer Intensivstation gearbeitet und habe das sofort erkannt. Und auch da hat man mich nicht ernst genommen, musste ich wieder drum kämpfen, bis dann irgendwann gesagt hat, ah ja doch, stimmt, da ist was. Und wir haben dann tatsächlich auch ein Jahr lang ein Medikament dagegen genommen. Und dann ging es halt immer so weiter irgendwie. Also man hat immer gesagt, es wächst sich raus, es ist alles okay, egal mit welchem Anliegen ich kam. Ich bin sehr offen überall rangegangen, dass mein Sohn diesen Herzfehler hat. Also auch, ich würde sagen, bis er 3 war, war das relativ okay. Und dann fing es eigentlich an. Also wir sind dann erst dann in den Kindergarten gekommen und ich habe immer gesagt, ich finde es voll gut, wenn ihr mir sagt, wenn euch irgendwas auffällt. Oder bin auch hingegangen und gesagt, also ich finde gerade, wir haben das und das Problem und es wurde immer alles verharmlost. Und irgendwann war es dann soweit, dass er 5 war und eigentlich in die Schule kommen sollte. Und dann hat man mir 2 Tage vor Weihnachten eröffnet, ihr Sohn kann auf keinen Fall in die Schule gehen, der wird zurückgestellt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, ich so, wie?
War der ein Kannkind? Also war der irgendwie?
Nee, kein also Kannkind. Er hätte müssen. Und es gab 3 Jahre lang kein Gespräch darüber, dass er irgendwelche Defizite hat, obwohl ich mehrfach darauf hingewiesen habe. Und dann ging es los, ja, er wird auf jeden Fall zurückgestellt und er musste noch ein Jahr im Kindergarten bleiben. Und ich habe mich damit nicht zufrieden gegeben. Nee, eigentlich nicht. Und habe dann geschaut, was es noch gibt. Und Gott sei Dank war es noch relativ früh, dass wir Gott sei Dank dann einen Platz in der Förderschule bekommen haben. Da gibt es ja so eine schulvorbereitende Einheit. Da haben wir dann Gott sei Dank einen Platz für ihn bekommen. Und gleichzeitig habe ich dann mit der Frühförderstelle angefangen mit ihm. Das wusste ich vorher auch nicht, dass es das überhaupt gibt und dass es für uns in Frage kommen würde. Und ich habe mit der telefoniert, der Leitung, und die hat sich unsere Geschichte angehört und gemeint, sie dürfen sofort nächste Woche vorbeikommen.
Ich dachte, das ist bis zum Schuleintritt.
Früher. Wir hatten ja dann ja noch Zeit.
Ah, okay.
Weil die schulvorbereitende Einheit hatten wir ja Glück, das geht nicht als Schule.
Ah, okay, verstehe.
Tatsächlich wurden wir dann auch gleich aufgenommen und die haben dann gleich losgelegt mit Logopädie und Ergotherapie. Das hat ihm extrem gut getan. Und die sind dann auch in die Schule gekommen und haben das da mit ihm gemacht. Und dann ging es aber los mit, ja, die SVE geht ja eigentlich nur bis mittags. Was machen wir denn danach? Weil in den Hort darf er nicht, weil es ja keine Schule. Aber der Kindergarten nimmt ihn auch nicht mehr, weil er kommt ja erst mittags. Das machen sie nicht. Ja, dann habe ich sehr viel mit der Stadt München telefoniert. Auch da kannte sich keiner aus, was wir jetzt machen können. Und dann bin dann rumgetingelt an den Tag der offenen Türen von den verschiedenen Einrichtungen und habe dann eine Einrichtung gefunden, die Kindergarten und Hort unter einem Dach hatten. Mhm. Und die haben ihn dann quasi über den Kindergarten laufen gehabt und er durfte aber in den Hort gehen.
Ja, okay. Wow, also es ist viel, dass man sich irgendwie so selber seinen Weg suchen muss.
Total. Ne?
Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Schwierige, wenn man ein Kind hat, das nicht offensichtlich krank ist.
Genau.
Also es gibt ja eben ganz viele Herzfehler, die auch ganz offensichtlich sind und wo die Kinder ganz offensichtliche Probleme haben. Aber es gibt eben ja auch sehr viele, wo es nicht so ganz offensichtlich ist, sondern eher so ein bisschen, gerade für Außenstehende, ja, die Dinge wahrnehmen, die sie einfach nicht mit dem Herzfehler in Verbindung bringen. Ne?
Genau.
Und auch, was vielleicht auch gar nicht mit dem Herzfehler unmittelbar in Zusammenhang steht, sondern vielleicht auch mit dem Krankenhausaufenthalt oder mit einer frühen OP oder mit einer Beatmung oder wie auch immer, mangelnder Sauerstoffsättigung oder wie auch immer.
Die Kombination von allem eigentlich, ne? Im Prinzip sind es oft traumatisierte Kinder.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Ja, und da irgendwie so seinen eigenen Weg zu finden in einem System, das gerne klare Antworten hat und auf Ja oder Nein und passt hier rein oder passt dort rein ausgerichtet ist, ist manchmal sicherlich sehr schwierig.
Das ist richtig schwierig tatsächlich.
Ja.
Vor allen Dingen, weil man halt nicht ins Schema passt, weil es gibt halt keine direkte Diagnose ganz oft dafür, sondern man sieht nur diese Schwächen und die passen aber alle nicht zusammen. Passen auch nicht in ein, es gibt kein richtiges Bild.
Mhm.
Und das ist echt schwierig.
Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen und ist auch was, was mich auch immer beschäftigt. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr hier schon mal die Grundlage dafür schafft, dass man sich zumindest besser orientieren kann und weiß, was zumindest in Frage käme, wo man sich mal hinwenden kann, dass ihr dabei unterstützt und auch, dass du dir heute Zeit genommen hast, das eben auch für andere Eltern einmal aufzuarbeiten und quasi darzulegen, was uns als Herzeltern zustehen würde und was wir beantragen können, wenn es für uns in Frage kommt.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ja, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.